Ich bin Antonia Abatteraut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Gruppe mit rechtsextremen Verbindungen soll schwule Männer in Österreich in Fallen gelockt und schwer misshandelt haben. Dazu gab es nun Hausdurchsuchungen und auch Verhaftungen. Aber wie gefährdet sind queere Menschen, also Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind oder sich als Transpersonen identifizieren, in Österreich eigentlich immer noch? Und wer steckt hinter diesen Verbrechen? Darum geht's heute. Colette Schmidt, du bist Redakteurin im Innenpolitik- und Chronikressort des Standard. Erzähl mal, worum ging's bei dieser großen Polizeiaktion Ende letzter Woche?
Also es wurde am Freitagvormittag öffentlich bekannt, eine groß angelegte Aktion. Federführend war das Landeskriminalamt Steiermark, denn dort wurden die ersten Fälle bekannt und es wurde dann auf ganz Österreich ausgeweitet. Es haben hunderte Polizisten zeitgleich, damit man sich nicht gegenseitig warnen kann, in allen Bundesländern außer Vorarlberg und Kärnten zunächst 23 Hausdurchsuchungen vorgenommen. Mittlerweile sind es aber schon 26 Hausdurchsuchungen geworden, denn Festgenommene sind auch gesprächig geworden und haben weitere Mittäter verraten über das Wochenende.
Und worum ging es bei diesen Einsätzen?
Es geht im Großen und Ganzen darum, dass homosexuelle Männer in eine Falle gelockt wurden unter dem Vorwand, sie seien pädophile Verbrecher, Kindesmissbraucher sozusagen. Das ist passiert über Dating-Apps zum Beispiel, um vor Ort über sie herzufallen. Die Kriminalpolizei hat bei einer ersten Pressekonferenz am Freitag, aber auch heute wieder, als ich mit einem Vertreter der Polizei telefoniert habe, betont, dass bei keinem der Opfer, von denen wir jetzt von über 15 wissen, aber es könnten noch viel mehr werden, irgendein Verdacht oder ein Tatbestand des Kindesmissbrauchs festgestellt wurde oder auch nur andeutungsweise. Es war einfach ein Vorwand, um diese Gewalt zu rechtfertigen. Und weil das die Polizei heute auch angesprochen hat im Gespräch mit mir, sie sind teilweise richtig angegriffen worden, auch als Behörde, dass das ja eh toll ist, wenn man Pädophile verfolgt. Und sie haben auch noch einmal betont, dass selbst wenn man Pädophile erwischt, wir hier keine Selbstjustiz haben in Österreich, sondern ein Rechtsstaat sind und dass im Übrigen pädophil allein auch schon kein Straftatbestand ist, sondern das Verbrechen des Missbrauchs an Kindern. Wenn jemand diese Neigung hat und niemandem was tut, kann man ihn auch nicht zur Rechenschaft ziehen.
Wir halten aber trotzdem nochmal fest, auch wenn die Täter es vermeintlich auf Pädophile abgesehen hatten, haben sie faktisch einfach homosexuelle Männer, die nichts mit Pädophilie zu tun hatten, attackiert. Und Selbstjustiz wäre trotzdem in keinem Fall okay, nur damit wir da ganz klar sind. Sag uns nochmal, Colette, warum wird jetzt konkret gegen die Täter ermittelt?
Da wird jetzt ermittelt wegen Körperverletzung, wegen schwerer Körperverletzung, in einem Fall wegen versuchten Mordes, wegen der besonderen Brutalität, die zum Tod führen hätte können. Es wird wegen Raub und schwerem Raub ermittelt und auch das Ganze im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, weil das ja wirklich geplant war und über Netzwerke im Internet länger vorbereitet wurde. Es sind bis auf drei alle männlich. Sie bewegen sich im Alter zwischen 14 und 26 Jahren. Und die drei Frauen, die auch dabei sind, da haben zwei mehr so die organisatorische Arbeit übernommen. Also die haben zum Beispiel Opfer gesucht im Internet und Fake-Profile eingerichtet, damit sie diese kontaktieren können. Eine Frau war auch bei einem Überfall dabei. Die Polizei hat mir das so erklärt, dass das sehr arbeitsteilig war. Also eine Person kümmert sich um die Verwaltung quasi im Internet. Die anderen geben Tipps, welche Opfer man denn wo man suchen könnte. Dann gibt es quasi den Schlägertrupp, der das wirklich die Gewalt übernimmt. Und dann gibt es immer auch eine Person, die daneben steht und das Ganze filmt. Was noch dazu gehört, auch neben der schweren Gewalt, ist die Demütigung der Opfer. Also viele mussten ihre Mutter zum Beispiel anrufen. Das war dann, wie sich herausgestellt hat, in Wirklichkeit die Gattin. Andere mussten tanzen mit ihren Tätern dann, also mit den maskierten Tätern, mussten sie vor der Kamera tanzen. Sie wurden gedemütigt auf vielerlei Art. Das kommt noch dazu zu den Verletzungen. Und die Polizei betont auch, dass ganz viele sich nicht gleich gemeldet haben, weil sie sich geschämt haben. Die ersten Fälle waren in der Steiermark und da hat eine ganz lokale Polizeiinspektion eigentlich ganz tolle Arbeit geleistet, weil sie draufgekommen ist, dass das Teil etwas Größeren sein könnte und dann erst das Landeskriminalamt eingeschaltet hat. Also die haben dort wirklich, das war zunächst so ein Raubüberfall und dann hat man mal genauer hingeschaut. Und wir haben hier bei den Hausdurchsuchungen auch bei mehreren Fällen, nicht bei jedem Einzelnen, aber bei mehreren, ich habe heute extra noch einmal nachgefragt, die Auffindung von NS-Devotionalien bzw. NS-bezogenen Material gefunden. Das heißt, die von mir vorhin aufgezählten Delikte, sagte man mir, da könnte noch dazukommen, könnte noch erweitert werden auf Verbotsgesetz. Man muss die Dinge jetzt aber erst analysieren.
Zu dieser rechten Komponente kommen wir dann später noch. Du hast gesagt, Sie haben über Dating-Apps Kontakt aufgenommen zu den Opfern und über Netzwerke im Internet kommuniziert. Geht es da jetzt um Telegram-Gruppen?
Also jetzt, dass es nur in Telegram war, sagt die Polizei so nicht. Aber sie geben auch noch nicht besonders viel Preis, weil sie nicht wollen, dass die Ermittlungen gefährdet werden.
Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es allgemein auf Telegram eine sogenannte Pedo-Hunter-Szene gibt, Selbstbezeichnung, wo eben Selbstjustiz gegen vermeintliche Pädophile geplant und teilweise auch ausgeführt wird. Musayen Al-Youssef, du hast dir für den Standard solche Gruppen angesehen.
Also ja, wie die Colette sagt, es gibt mehrere Kanäle, über die sie kommuniziert haben. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es auf Telegram eine große Chatgruppe gibt, auf der viele Leute miteinander gesprochen haben und sich miteinander vernetzt haben. Und ich habe zum Beispiel einen Ableger von so einer Gruppe gefunden aus Österreich, die auch mutmaßlich mit den Festgenommenen zumindest via Telegram in Kontakt waren, weil sie auch darüber diskutieren. Und da sieht man zum Beispiel, wie die da vorgegangen sind. Da war das so, dass jemand private Infos von einem 16-jährigen Burschen zum Beispiel mal geteilt hat, mit der Erklärung, dass dieser Junge ein Pädophiler ist, weil er mit einer 3 Jahre jüngeren Person was hatte, was übrigens völlig legal ist. Und dann haben diese Männer in dieser kleinen Gruppe sich ausgemacht, sich privat zu treffen und das weitere Vorgehen näher zu besprechen, ohne dass irgendwer in Frage gestellt hat, ob das irgendwie problematisch ist oder nicht oder ob das jetzt wirklich ein Pädophiler ist oder nicht, sondern es war eigentlich gleich klar, so jetzt reden wir darüber, wie wir mit dem vorgehen wollen.
Ist es was, das es jetzt nur in Österreich so gibt oder ist es generell ein Trend, unter Anführungszeichen, der sich gerade abzeichnet?
Also es ist auf jeden Fall eine Szene, die es europaweit gibt. Allerdings muss man dazu sagen, die sind jetzt nicht großartig miteinander vernetzt oder so, sondern das sind einzelne lokale Gruppen in den verschiedenen Ländern, die halt von sich halten, dass sie jetzt, wie die Colette sagt, glauben, dass sie irgendwie die Macht haben, jetzt sagen zu können, ob jemand ein Krimineller ist oder nicht und Selbstjustiz ausüben wollen. Aber also diese Marke unter Anführungszeichen im Netz, Pedohunter, da gibt es einige Gruppen aus verschiedensten Ländern, vor allem in Europa. Und die zeichnen sich auch meistens damit aus, dass sie ihre Taten filmen und ins Netz stellen, um dort dann bejubelt zu werden. Und was man da sieht, sind dann meistens so durchtrainierte, sehr maskuline Typen, die sich irgendwie für die großen Retter halten und sich dann auch so vor laufender Kamera dann geben. Und in gewisser Weise gibt es, glaube ich, auch ein bisschen eine Verbindung zu diesem Trend, der eigentlich ursprünglich in Russland entstanden ist, dass homophobe Gruppierungen sich zusammentun, so wie das jetzt auch der Fall ist, und eben schwule Männer auf schwulen Dating-Apps zu treffen locken und sie dann verprügeln. Und das ist ganz unabhängig von diesem Pedohunter-Ding entstanden in Russland. Und hat sich aber quasi ausgebreitet unter diesem Deckmantel, weil halt wieder dieses Pädophilie-Schwul von der rechten Seite sehr miteinander verschränkt wird.
Hier gibt es also offenbar eine Verbindung zum rechtsextremen Spektrum. Dabei ging es in letzter Zeit eigentlich oft eher um Homophobie und Übergriffe auf homosexuelle Menschen aus mitunter auch arabischen Communities unter dem Deckmantel religiöser Motive. Das heißt, das hat in diesem Fall aber definitiv überhaupt keine Rolle gespielt.
Nein, also absolut nicht. Im Gegenteil, vielleicht sogar, weil was wir herausfinden konnten, ist schon, dass einige der Beschuldigten, wenn nicht alle der Hauptbeschuldigten, eine Nähe zur neonazistischen Szene haben und auch da teilweise an Veranstaltungen teilgenommen haben. Und ich halte das auch in dem Zusammenhang für sehr wichtig zu differenzieren, dass der Hass auf die LGBTIQ-Community auch ein Problem in migrantischen Communities sein mag, aber dass das nicht heißt, dass das nicht auch bei uns generell in der westlichen Welt, vor allem in der rechtsextremen Szene, sehr stark verankert ist. Also ich habe zum Beispiel übers Wochenende mit dem einen oder anderen queeren Verein über diesen Fall gesprochen und auch die sagen, das ist sicher kein unter Anführungszeichen importiertes Problem, sondern wird gerade von Seiten von Rechtsextremen bewusst instrumentalisiert. Also wir haben in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte erreicht, wenn es darum geht, queeres Leben zu entkriminalisieren und Gleichberechtigung zu schaffen, die übrigens auch noch immer nicht erreicht sind. Also zum Beispiel kann immer noch jedes Lokal, jedes Hotel, jeder Vermieter einem schwulen Paar den Zutritt aufgrund ihrer Sexualität ganz legal verbieten. Aber jetzt haben wir auch in Bezug auf das Erreichte weltweit einen massiven Backlash. Man braucht nur nach Ungarn zu schauen, wo vor kurzem die Pride verboten wurde. Oder die USA, wo mit dem Stichwort Vogue gerade der Regenbogen als Schlachtfeld eines Kulturkampfes missbraucht wird. Also es hat vor einigen Jahren schon begonnen mit der vergleichsweise besonders kleinen Gruppe der Transmenschen, die als Feindbild stilisiert wurde. Und hat sich jetzt auch ein bisschen ausgeweitet. Und was ich auch dazu sagen mag, ist, gerade wenn man sich das historisch anschaut, auch in Bezug auf diesen Fall, dann war diese Verbindung von schwul und pädophil immer schon ein Mittel, um gegen schwule Männer zu agitieren und damit auch die strafrechtliche Verfolgung von schwulen Paaren zu legitimieren. Also es war in Österreich bis 2002 noch immer so, dass wenn zum Beispiel ein 19-jähriger Mann mit einem 17-jährigen Mann eine Beziehung geführt hat, dass er dafür verurteilt wurde, strafrechtlich, dass er unter Anführungszeichen gleichgeschlechtliche Unzucht mit Jugendlichen hatte. Und das wurde auch nur vom Verfassungsgerichtshof gekippt, also jetzt auch nicht von unserer Politik. Und ja, ganz ähnlich dürfte das auch hier gelaufen sein. Also man hat sich auf sozialen Medien damit gerühmt, Pädophilie zu stoppen. In Wahrheit hat man aber dann schwule Männer verfolgt und brutal verprügelt.
Kommen wir nochmal zurück zu diesen digitalen Räumen, in denen dieser Hass verbreitet wird und wo dann aber teilweise auch konkret Taten und Übergriffe geplant werden. Musayan, du berichtest ja auch immer wieder über netzpolitische Dinge und bei solchen Verbrechen fordert die Polizei ja immer wieder mehr Rechte in Bezug auf Messenger-Überwachung. Sind solche schrecklichen Verbrechen im Grunde ein Argument für diese Forderung?
Naja, also ich würde jetzt mal sagen, diese Videos, die die Taten belegen, das Vereinbaren und so weiter, das passiert zumindest in Teilen. Gesichert können wir das derzeit nicht sagen, ob das auch teilweise nicht öffentlich passiert. Aber zumindest in Teilen passiert es in öffentlichen Gruppen. Und wenn es eine Rekrutierung gibt und von der ist aufgrund der öffentlichen Präsenz auch auszugehen, dann passiert auch das öffentlich via Social Media. Die Frage ist natürlich, wie es dann mit diesem harten Kern ist, der auch teils rechtsextrem ist. Aber auch da mag ich warnen, dass meistens, wenn es um Forderungen nach Messenger-Überwachung geht, die in Wirklichkeit nichts gebracht hätte. Also so wie zuletzt jetzt beim Attentäter von Villach, der noch gar nicht am Schirm der Behörden war und deswegen auch gar nicht hätte überwacht werden können. Das war das letzte Mal und auch in diesem Fall. Also es ist die Frage. Also ich glaube, wenn die Täter schon davor am Schirm der Behörden waren, dann vielleicht. Ja, was sagst du, Colette?
Es ist eine Frage, die man politisch die ganze Zeit schon diskutiert, seit Monaten. Mir hat heute der Polizist aus der Steiermark gesagt, dass sie jetzt erst eben mit dem wirklichen Auswerten der Chats beginnen können, weil sie die Handys dieser Festgenommenen haben und dass ihnen das schon sehr geholfen hätte nach den ersten zwei Fällen, wenn sie da Messenger überwachen hätten können. Diese Seite der Polizei kennt man eh. Es sagt ja auch die DSN, also unser Staatsschutz, immer wieder, dass sie das dringend bräuchten. Und dann hat man natürlich wieder Fälle, so wie im Vorfeld des Attentäters von Wien, wo sie eigentlich auch ohne Messenger ziemlich viel nicht gemacht haben. Aber das gilt jetzt hier nicht für die steirische Kriminalpolizei.
Eine Gruppe mit rechtsextremen Verbindungen, die sich also online vernetzt hat, um Jagd auf homosexuelle Menschen zu machen, das schockt natürlich, gerade weil man das Gefühl hatte, dass eigentlich sich die Situation für queere Menschen in den letzten Jahren verbessert hätte in Österreich. Ist das denn nun wirklich ein Backlash, den wir hier beobachten? Ist das eine neue Entwicklung?
Das ist natürlich ein Backlash und das ist das Gleiche wie mit den Frauenrechten. Das kommt aus der rechtsextremen Politik, die überall im Vormarsch ist, in Europa, in Amerika. Und wenn wir schauen, auch hier in Wien in den letzten Monaten und Jahren, auf welchen Demonstrationen wurden queerfeindliche und homophobe Dinge geschrien und gerufen. Das war zum Beispiel bei den Drag Queen Lesungen, wir erinnern uns. Das waren rechtsextreme, bekannte Gruppen aus dem Umfeld der Identitären. Da war dort und da auch jemand von der FPÖ-Jugend dabei. Und wir haben jetzt Solidaritätsbekundungen in rechtsextremen Gruppen für zumindest einen Täter, der festgenommen wurde.
Und man muss da auch sagen, dass nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP sich dann nicht mit Ruhm bekleckert hat. Letztes Jahr hat die ÖVP zum Beispiel sich geweigert, sogenannte Konversionstherapien zu verbieten, mit der Begründung, dass sie nicht wollten, dass Transmenschen das nicht mehr machen können. Und damit aber auch dieses Verbot generell für die gesamte queere Community, also sowohl Transmenschen als auch homosexuelle Menschen, nicht verboten haben. Das soll sich zwar jetzt mit der neuen Koalition ändern, aber es zeigt auch, wie diese Minderheit der LGBTIQ-Plus-Community für irgendwelche medialen Aufreger instrumentalisiert wird.
Ich könnte es gut verstehen, wenn homosexuelle Menschen, vor allem auch schwule Männer, vor Hintergrund solcher Nachrichten auch einfach Angst bekommen. Wird es in Österreich denn gerade wieder gefährlicher, queer zu sein?
Ja, also ich habe zum Beispiel letztens gesehen, es gab im Vorjahr eine Umfrage von der Europäischen Union in verschiedensten Ländern. Und da kam raus, dass, also in Österreich, dass im letzten Jahr von den befragten queeren Menschen mehr als die Hälfte irgendeine Form von Belästigung oder Ähnliches erlebt hat. Also es ist sicher so, dass es sehr virulent geworden ist in der Gesellschaft wieder.
Was könnte denn der Staat hier tun, um LGBTQI-Plus-Personen besser zu schützen?
Also in dem aktuellen Fall, es ist jetzt ein bisschen lapidar, aber natürlich Rechtsextremismus bekämpfen. Aber ich glaube, sehr wichtig ist auch, dass die Behörden geschult werden müssen, dass sie gerade Gewalt gegen Minderheiten, Gewalt gegen queere Menschen ernst nehmen. Also diese vorhin von mir erwähnte EU-Umfrage vom Vorjahr hatte auch das Ergebnis, dass nur 8% aller queeren Menschen in Österreich nach eigenen Angaben, die physische oder sexuelle Angriffe erlebt haben, diese auch bei der Polizei angezeigt haben. Und EU-weit sind es 14%. Und wenn man diese Leute nach ihren Motiven fragt, dann sagt die Hälfte davon, dass es aus ihrer Sicht eh nichts ändern würde. Und das ist sicher ein Punkt, woran man arbeiten könnte. Und auch im aktuellen Fall dürfte zumindest in einem oder anderen Fall der Stein des Anstoßes gewesen sein, dass queere Vereine Betroffene erst das dringend ans Herz legen mussten, damit sie überhaupt zur Polizei gehen. Und ja, davon abgesehen, ganz allgemein muss sich der Rechtsschutz verbessern und echte Gleichberechtigung auch eingeführt werden. Also sogenannte Konversionstherapien müssen verboten werden und es muss Diskriminierungsschutz auch im privaten Bereich geben, so wie das schon längst bei rassistischer oder sexistischer Diskriminierung der Fall ist. Und man muss aufhören, immer wenn es einem politisch gerade hilft, irgendeine andere Minderheit, seien es jetzt Transmenschen, seien es jetzt Schwule, seien es jetzt bestimmte Nationalitäten, durchs Dorf zu jagen, weil dann kommt am Ende Gewalt raus, in welcher Form auch immer.
Was auch noch besonders traurig ist in diesen Fällen, ist, dass sich viele Opfer nicht gemeldet haben zunächst und vielleicht auch noch immer nicht gemeldet haben, weil sie nicht geoutet sind. Und allein, dass man es für notwendig hält, in Österreich 2025 nicht zu seiner Sexualität zu stehen, finde ich einen sehr traurigen Befund. Das zeigt ja viel, dass man dann auch leichter zum Opfer werden kann, weil man dann sagt, ich bin überfallen worden, aber es ist sonst weiter nichts passiert am Heimweg oder so. Ja. Das macht diese Gruppe noch angreifbarer eigentlich oder noch gefährdeter. Und da möchte ich schon auch noch hinweisen, dass das Feindbild dieser Bevölkerungsgruppe schon eines der Nationalsozialisten war und dass es von Rechtsextremen wieder belebt wird. Dieses Feindbild ist jetzt für mich auch kein Zufall.
Das sind natürlich schon bedenkliche Entwicklungen, aber es gäbe eben auch konkrete Punkte, an denen man ansetzen könnte, um queere Menschen in Österreich besser zu schützen. Vielen Dank, Colette Schmidt und Musa Yanal Youssef.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und bleiben Sie jetzt aber noch dran. Im Meldungsüberblick geht es gleich unter anderem um die Kritik am ATV-Format Das Geschäft mit der Liebe. Wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns doch, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das hilft uns wirklich sehr. Und wir freuen uns natürlich auch immer über gute Bewertungen oder Kommentare und Vorschläge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Saudi-Arabien fanden heute Montag separate Gespräche der USA mit Vertretern der Ukraine und Russlands statt. Kiew will mindestens eine teilweise Waffenruhe erreichen, erklärte ein hochrangiger ukrainischer Beamter. Die Ukraine schlug ja zuletzt vor, Angriffe auf Energie- und Zivilinfrastruktur sowie im Schwarzen Meer zu stoppen. Russland hat einen 30-tägigen Waffenruhevorschlag abgelehnt, aber Angriffe auf Energieanlagen für einen Monat ausgesetzt. Alle Infos dazu finden Sie wie immer im Ukraine-Live-Ticker auf derstandard.at. Zweitens, in der Türkei sind im Zuge der Proteste gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu nach Angaben der Journalistengewerkschaft 9 Berichterstatter festgenommen worden. Darunter sei auch ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, teilte die Gewerkschaft in einem Beitrag auf der Online-Plattform X am Montag mit. Der Grund für die Festnahme der Journalisten war zunächst nicht klar. Sie hatten über die nächtlichen Proteste in mehreren Städten berichtet. Und drittens, die Sendung Das Geschäft mit der Liebe auf ATV steht gerade heftig in der Kritik. Diese verharmlose Misogynie und Gewalt, heißt es. Ausgelöst hat die Debatte der Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit Social-Media-Postings. Die Frauenvorsitzenden von SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS schlossen sich an. ATV setzt die Sendung nun diese Woche aus und hat auch Folgen vom Netz genommen. Man wolle die Kritik nun prüfen. In dem Format begeben sich seit 15 Jahren Österreicher im Ausland auf die Suche nach neuen Partnerinnen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit gut finden und unterstützen wollen, dann hilft es uns vor allem, wenn Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, auch immer gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Aberter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.